HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Almut Seiler-Dietrich, der Afrika-Interpretin, und mit Barbara Henke. Als sie 16 war, stand für Almut Seiler fest, ich fahre, sobald es geht, wieder nach Afrika. Es lagen 3 Schuljahre in Leopoldville hinter ihr, dem heutigen Kinshasa. Nun war sie wieder zurück in Weilburg an der Lahn, beendete erstmal das Gymnasium und nahm ein Sprachenstudium auf. Spätestens mit der Examensarbeit aber war sie wieder in Afrika unterwegs, als Leserin und Interpretin neoafrikanischer Dichtung französischer Sprache nämlich. Die Texte afrikanischer Autoren sind Dr. Almut Seiler-Dietrichs Thema bis heute, verbunden mit der Geschichte und Politik von deren Heimatländern und mit dem Wunsch, diese Schriftsteller einem größeren Publikum auch hier in Deutschland bekannt zu machen. Es gab und gibt dafür Mitstreiter, auch eine leidenschaftliche Afrika-Reisende, die von Frankfurt aus immer wieder aufbrach, um Natur und Kultur einiger afrikanischer Länder kennenzulernen, Erika de Barry. Deren Biografie hat Almut Seiler-Dietrich geschrieben. Und bei der Lektüre fällt auf, wie sehr sich der Blick auf Afrika seit den 1950er Jahren doch verändert hat. Auch darüber wollen wir reden. Willkommen, Almut Seiler-Dietrich.
Dankeschön.
Ihre Schuljahre im Kongo, die fielen in die Anfangsphase des Rückzugs der europäischen Kolonialmächte aus den afrikanischen Gebieten. Ein Land nach dem anderen wurde unabhängig. Wie haben Sie das als 13-, 14-, 15-Jährige erlebt?
Es hing unmittelbar mit meinem Aufenthalt dort zusammen, denn dadurch, dass die Belgier aus dem Kongo damals flüchten mussten, wurden Menschen gesucht, die ihre Stelle übernehmen konnten. Und mein Vater gehörte zu denen, die dort im Ministerium, speziell im Erziehungsministerium, die Arbeit eines nicht mehr dort anwesenden Belgiers übernahm. Und mein Bruder und ich, wir kamen mit und gingen dann dort zur Schule in der Zeit, in der er diese Tätigkeit dort ausübte.
Was hat er genau gemacht? Er war da im Auftrag der UNESCO.
Ja, er hat vor allem sich um das Schulwesen gekümmert. Er ist auch durchs Land gereist, hat aufgenommen, welche Schulen noch funktionieren, hat Vorschläge für die Entwicklung des Schulwesens in einem unabhängigen Kongo-Staat gemacht und hat später einen großen Bericht für die UNESCO geschrieben, der sehr interessant war, weil da vieles drin vorkommt, was uns heute noch beschäftigt. Zum Beispiel die Vernachlässigung des Landes, die Konzentration auf die Städte. Solche Dinge haben sich damals alle schon abgezeichnet.
An einer ganz kleinen Stelle in einer Ihrer Schriften über die Literatur aus Afrika haben Sie erwähnt das Datum 30. Juni 1961. Der Ort ist das Lycée du Sacré-Cœur in Leopoldville. Dort waren Sie gemeinsam mit belgischen und kongolesischen Mädchen in einer Klasse. Was geschah an diesem Tag?
Da wurde der erste Jahrestag der kongolesischen Unabhängigkeit gefeiert und alle Mädchen, egal aus welchem Land, haben mitgefeiert und wir haben gesungen und es war ein großes Fest und Staatspräsident Kasavubu kam in die Schule. Er hatte auch seine Tochter als Schülerin in dieser Schule und es gab ein ganz, ganz großes Fest und ich war gerade erst einige Wochen dort und war total begeistert davon, wie in diesem Land gefeiert wird, wie das alles aufgenommen wird. Diese großartige Hoffnung, wie es jetzt weitergeht. Das war sehr, sehr prägend für uns alle damals.
Sie haben Freundschaften geschlossen damals. Sind das Kontakte, die bis heute halten?
Ja, gerade vor 2 Wochen war ich erst wieder in Belgien, habe meine alte Französischlehrerin aus dieser Zeit besucht, habe bei einer Klassenkameradin aus dem Lycée du Sacré-Cœur gewohnt und wir haben diese Freundschaft die ganzen Jahrzehnte über gepflegt.
Sie deuteten ja schon an, es ist bis heute nicht optimal im Kongo in vielerlei Hinsicht und speziell im Hinblick auf das Bildungswesen. Man muss ja wohl sagen, die Belgier haben das Land regelrecht ausgebeutet während ihrer Kolonialzeit und sie haben vor allen Dingen auch keinen großen Wert darauf gelegt, die Schulbildung für die einheimischen Kinder auf Vordermann zu bringen.
Naja, die Schulbildung war bis zu einem mittleren Bereich. Sie wollten also damals nicht, dass akademische Posten an Kongolesen gingen. Es gab zwar, muss man auch sagen, die erste große Universität südlich des Äquators, das war Lovanium, ein Ableger der belgischen Universität Louvain. Das gab es damals schon, die ist in den 50er Jahren gegründet worden. Aber es hat relativ wenig Absolventen gegeben. Das war das Problem, als das Land in die Unabhängigkeit
ging. Während aus den französischen Kolonien durchaus viele junge Leute nach Paris gegangen sind zum Studium und wenn sie zurückgegangen sind, dort auch führende Positionen eingenommen haben.
Das war der Unterschied, ja.
Ja, betrachten wir mal die deutsche Perspektive aus Afrika, speziell in den 50er und 60er Jahren, also den ersten Jahren der Unabhängigkeit. Anders als die Engländer, die Französen und die Belgier, konnte ja von Bonn aus relativ gelassen hingeschaut werden, denn die deutsche Kolonialzeit, die war ja schon 1918 zu Ende gegangen. Man hatte also so das Gefühl, wir sind den afrikanischen Staaten nicht schuldig. Aber die Alliierten wiederum erwarteten, und speziell die Amerikaner, nachdem in Deutschland das Wirtschaftswunder griff und es den Deutschen wieder gut ging, dass man nun auch dabei helfen solle, die afrikanischen Länder zu demokratischen und funktionierenden Staaten zu machen. Wie würden Sie rückblickend sagen, was hat damals die sogenannte Entwicklungshilfe geleistet, die deutsche?
Also eigentlich war das eine sehr gute Idee. In Deutschland hatte das funktioniert mit amerikanischer Hilfe, und dass jetzt die Deutschen ihrerseits in Afrika tätig werden, wo sie sehr wohl gelitten waren, gerade weil keine unabhängige Kolonialvergangenheit war, die lag ja nun schon einige Zeit zurück. Was prinzipiell schiefgelaufen ist, ist, dass Entwicklung zum Dauerzustand geworden ist. Während in Deutschland mit massiver Hilfe ein Wiederaufbau war, und wir wissen ja, nach ungefähr 10 Jahren war das Land wieder auf sehr gutem Stand, das hat in Afrika nicht funktioniert. Hilfe ist zu einem Dauerzustand geworden und ist es bis heute noch.
Wir müssen uns sicherlich ein bisschen auch vergegenwärtigen, vor allen Dingen, wenn wir zu der Figur Erika de Baris kommen, die Sie mit einer großen Biografie gewürdigt haben. Müssen wir uns nochmal verdeutlichen, in der Zeit läuft hier in Deutschland die Aufarbeitung der Kriegsschuld und des Holocaust. Ich denke, diese Begeisterung für afrikanische Länder, diese große Bereitschaft, in vielen Städten deutsch-afrikanische Freundeskreise zu gründen, auch die Bereitschaft, Kinder aus Afrika zu adoptieren, das war vielleicht auch so eine Art Ausweg. Also man konnte von seiner belastenden Schuld absehen und konnte etwas Gutes tun.
Ja, und man hoffte auch, dass nach den Jahren der Barbarei der junge Kontinent, wie man damals gern sagte, der junge Kontinent Afrika auch eine Geistigkeit zu bieten hat, eine Menschlichkeit zu bieten hat. Man hat damals, das muss man ganz klar sagen, das Afrika, vor allem das vorkoloniale Afrika, gewaltig überhöht. Daran war Leopold Sédar Senghor mit seiner Negritüde schuld, der das Reich der Kindheit als Paradies dargestellt hat, was es ja nicht war. Er hat ja auch von Afrikanern heftigen Widerspruch bekommen. Das heißt, die Stimmung gegenüber Afrika, die schwankte so zwischen in den Himmel heben, wunderbarer Kontinent, an dem das zerschundene, vom Krieg da niederliegende Europa genesen könnte, und Hilfe für arme Menschen, die uns brauchen. Das sind die beiden Pole, zwischen denen es sehr extrem schwankte.
Damit kommen wir zu der Figur Erika de Baris, denn genau dieser Stimmung hat sie ähnliche Projektionen gehabt, ähnliche Vorstellungen von dem schwarzen Kontinent, in den sie aufbrechen wollte. Hinter dem Seidenhimmel spannt sich die flockige Nacht wie Zunder. So ist ein Zitat als Titel ihres Buches entstanden. Und der Untertitel lautet eben Erika de Baris, eine Biografie, geschrieben von Almuth Seiler-Dietrich, dem Gast im heutigen HR2-Doppelkopf. Ja, bitte schildern Sie ein wenig, was für eine Gemengelage war in dem Kopf dieser Frau, die nach Frankfurt geheiratet hatte und deren ganzes Sehnen nach Afrika ging?
Wenn man sie fragte, als alte Dame, als sie schon hier im Heim war, warum sie sich eigentlich angefangen hatte, für Afrika zu interessieren, dann sagte sie, sie hatte eine schwarze Puppe und tanzte mit der Puppe im Kreis und sang, Eka will nach Afrika. Das hatte überhaupt keinerlei konkreten Grund. Niemand aus ihrer Familie war in Afrika gewesen. Das war eine Leidenschaft für das Ferne, das Fremde. Sie hat ja auch sehr, sehr lange gebraucht, bis sie nach Afrika kam. Sie war 45 Jahre alt, als sie ihre erste große Marokko-Reise gemacht hat mit ihrem Mann. Vorher hat sie sehr, sehr viel gelesen. Sie war während der deutschen Besatzung in Paris als freie Mitarbeiterin der Pariser Zeitung. Das war der Ableger der Frankfurter Zeitung in Paris. Und dort hat sie dann zum ersten Mal Begegnungen erlebt mit afrikanischen Dichtern. Zum Beispiel Jacques Rabelmann-Ansar, mit dem sie sich anfreundete, der im selben Hotel wohnte wie sie.
Ein madagassischer Autor.
Ein madagassischer, der bekannteste madagassische Dichter und später einer der wichtigsten madagassischen Politiker. Er hat sie mitgenommen zu einer Lesung von Leopold Sédar Senghor, der damals überhaupt noch gar nicht bekannt war. Und sie war damals begeistert und begann, diese Gedichte zu übersetzen und in Deutschland dann mit Rundfunksendungen zunächst und Vorträgen bekannt zu machen. Und sie schaffte es, das war eigentlich das größte Erlebnis, 1951 Léopold Sédar Senghor ans Institut Français nach Frankfurt zu bringen, wo er einen Vortrag über neue Negerdichtung, so hieß das damals, hielt.
Also man könnte eigentlich auch sagen, Frankfurt hat ihr zu verdanken, dass es über mehrere Jahre ein wichtiger Begegnungsort war von europäischen und afrikanischen Autoren.
Das kann man so sagen. Vor allem dann in der Zeit der afrikanischen Unabhängigkeiten war ihr Haus eine Begegnungsstätte auch für Oppositionspolitiker. Es heißt zum Beispiel, dass die erste Pressekonferenz zur angolanischen Unabhängigkeit, die ja später kam, die Unabhängigkeit der portugiesischen Kolonien allgemein, in ihrem Haus stattfand. Sie hatte immer wieder Gäste da, zum Beispiel auch während des Algerienkrieges, mit denen sie über die Zukunft Afrikas sprach und denen sie auch die Möglichkeit gab, hier in Frankfurt Fuß zu fassen.
Aber zurück zu ihrer Sehnsucht nach Afrika, die sie ja dann auch ausleben konnte. Sie ist ja dann sehr viel nach Afrika gereist, gemeinsam mit ihrem Mann. Sie hatte keinerlei Vorbildung, hatte zwar viel gelesen, aber sie hatte nicht wirklich Ethnologie studiert oder sich mit Geologie, Geografie beschäftigt. Also vom Land, von der Natur, von den Kulturen und Menschen Afrikas wusste sie wirklich nichts.
Sie reiste, schaute und schrieb. So muss man es sagen. Sie schrieb alles auf. Sie legte Listen an von den Namen der Leute, denen sie begegnete. Sie beschrieb alles, was sie sah, und zwar völlig unvoreingenommen. Man kann das so sagen, es war eigentlich kein Manko, dass sie nicht studiert hatte, weil sie ganz frei und offen da ranging. Die Ethnologen und gerade die deutsche Ethnologie hat damit natürlich nicht sehr viel anfangen können, das muss man schon sagen.
In ein paar Zitaten in Ihrem Buch, Almut Seiler-Dietrich, wird ja auch deutlich, wie sich der Blick Erika Dabaris dann doch im Lauf der Jahre ein bisschen versachlichte, wie sie ein bisschen mehr Distanz auch selbst eingenommen hat. Ich mag vielleicht etwas wenig einfühlsam sein, aber mir kam es über weite Strecken der ersten Schilderungen ihrer Afrika-Sehnsucht und Reisen so vor, als habe Erika Dabaris eigentlich den Wunsch gehabt, für sich selbst mit dem Erleben dieser fremden Welt weiterzukommen, also sich selbst zu entwickeln zu einer interessanten Person. Eigentlich hatte ich so das Gefühl, sie möchte sich selbst verwirklichen. Und erst durch die Erfahrung vor Ort hat sie ein wirklich auf die Menschen dort bezogenes Verhältnis entwickelt.
Das ist sicher richtig, aber ich würde sagen, es ist nur zum Teil richtig. Ihre Politisierung, kann man mal sagen, also ihre Bewusstwerdung politischer Zusammenhänge, die geschah eigentlich gar nicht mal so sehr durch die Reisen, sondern mehr durch ihre Begegnung mit Afrikanern in Europa. Diese Freundschaft mit Senghor, mit Rabbi Manansar und mit etlichen anderen, die waren eigentlich ausschlaggebend dafür, dass sie das Afrika dann mit anderen Augen sah. Ihre Reisen in die Wüste, ihre langen, vielen Aufenthalte in der Oase Rad, die hatten wohl mehr damit zu tun, dass sie einen Weg gesucht hat, wie sie sagten, selber eine interessante Frau zu werden, aber auch in einer völlig anderen Umgebung zu leben. Sie hat es genossen, wenn sie in der Hitze gelebt hat. Sie fand es wunderbar, wenn sie auf einer Matte schlafen konnte oder nur irgendetwas, ein paar Datteln oder ein bisschen Reis zu essen bekam. Das war für sie ein Lebensgefühl, das sie sehr mochte.
Wir sprechen über Erika Dabaris, Gattin eines Frankfurter Bankierssohns.
Ja, der aber selber nicht mehr Bankier war. Er hat zwar das Bankwesen studiert, hat dann aber schon erkannt, dass es nichts für ihn ist, hat eine Zeit lang dann als Weinfachmann, Einkäufer und Berater auch für die Stadt Frankfurt gearbeitet und war dann später Angestellter im Lebensmittelkontrollamt der Stadt Frankfurt. Damit hat er das Geld verdient, mit dem beide auf Reisen gingen.
Genau, er hat sie ja begleitet. Und interessant ist ja, dass es so eine Art Korrektiv gibt, denn auch Herr Dabaris hat manchmal Tagebucheintragungen gemacht. Und die sind längst nicht so euphorisch wie die seiner Gattin.
Überhaupt nicht. Das ist am schönsten zu sehen in dem Madagaskar-Tagebuch. Die erste große Reise, die sie gemacht haben, nachdem er in den Ruhestand ging und auch die ganze Zeit dabei sein konnte. Oft hatte er ja nicht so lange Zeit, flog dann eher zurück, während sie noch da blieb. Und in Madagaskar, da gibt es ein richtiges vierhändiges Tagebuch. Und das ist völlig ernüchternd, wenn man dann auf einer halben Seite zusammengefasst sieht, was sie vorher auf drei Seiten ausgebreitet hat.
Der HR2-Doppelkopf heute mit Almut Seiler-Dietrich, der Afrika-Interpretin. Zu Gast in dieser Sendung muss natürlich auch Yusun Dur sein. Er tritt jetzt auf mit seinem Titel New Africa und vermutlich hätte das auch Erika de Bary gefallen.
Sans frontières, bolezum am teligé. Nanyu dadje, panya khajal ken sum digante. Bulji terew, fogne la fane ki yow ya komon. Jit bu deugur, dala wara fek nga beug serew.
Yusun Dur mit New Africa aus dem Album From Village to Town. Gewünscht von Doppelkopfgast Almut Seiler-Dietrich, der Afrika-Interpretin. Und im Studio mit ihr ist Barbara Henke. Bleiben wir noch einen Moment bei Erika de Bary, deren Biografie Sie geschrieben haben. Sie erwähnten schon, dass ein Ort, und der liegt im äußersten Südwesten Libyens, so eine Art Lieblingsziel von Erika de Bary und ihrem Mann wurde. Zwischen 1958 und 70 waren die beiden, glaube ich, 12 Mal dort. Was ist das für ein Ort, dieses Rad?
Das ist eine Oase, die gar nicht mal so klein ist. Also als die beiden das erste Mal hinkamen, gab es dort ungefähr 3000 Einwohner. Und sie fühlten sich sofort dort wie zu Hause, wohnten beim Bürgermeister und lernten nach und nach die meisten der Bewohner kennen. Viele dort sprachen Französisch. In den ersten Jahren konnten Erika und Herbert de Bary ja noch nicht so gut Arabisch. Das haben sie dann gelernt. Und es wurde ihre Heimat. Sie haben sich da einfach wohlgefühlt. Sie fuhren immer wieder dorthin, da musste man mit dem Auto hinfahren, entweder von Tripolis aus oder später konnte man bis Sepa fliegen. Die beiden haben sich dort so wohl gefühlt und die Bevölkerung hat sie so sehr angenommen, dass sie sogar dortige Namen bekam.
Erika ja, erstaunlicherweise ist das ein besonderer Gunstbeweis, ja. Ein Liebesbeweis, ja. Wenn man Gästen die Namen von Verstorbenen gibt. Das ist ja hier unvorstellbar.
Damit nimmt man sie in die Gemeinschaft auf. Die Gemeinschaft umfasst ja immer in diesen Ländern die Gemeinschaft der Toten und der Lebenden. Erika wurde Tusha genannt und Herbert Ralibusu.
Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar bei uns, wenn man den Namen der Großmutter dem neugeborenen Kind gibt.
Unter Umständen ja, sowas. Also eine Verbundenheit sollte ausgedrückt werden, denn diese beiden, das waren Personen, die in Rad bekannt gewesen waren, aber zu der Zeit schon verstorben waren. Und es passierte dann Folgendes, dass Erika irgendwo in Niger auf einem Busbahnhof war, tausende Kilometer von Rad entfernt, dass jemand rief, Tusha, was machst du denn hier? Ja, sie war also weit über Rad hinaus als Tusha bekannt und wurde als solche auch angesprochen. Und bekam auch Briefe, ich habe Briefe gesehen, in denen sie mit Tusha angeredet wurde.
Und dann gab es ein besonderes Projekt, nämlich eine Dokumentarfilmarbeit für das deutsche Fernsehen. Da hat Erika de Bary dann gemerkt, wie schwierig es ist, interkulturelle Verständnisarbeit zu leisten.
Ja, sie war mit Helmut Lander, dem Darmstädter Künstler, der schon vorher mit Jan-Heinz Jahn in Nigeria gewesen war, unterwegs. Und zwar hatte sie bereits ihr Buch im Oasenkreis herausgebracht. Das Buch spielt in Rad und das Buch war die Basis für einen Film, der fürs Fernsehen gedreht werden sollte. Und aus diesem Film sind schließlich 3 Teile geworden, je 45 Minuten. Und die ersten beiden Teile geht es nur um die Reise nach Rad. Wie fuhr man damals von Darmstadt nach Rad? Mit einem großen Kombi und einer riesigen, gewaltigen, schweren
in den 1960er Jahren.
Ja, mit einer Fernsehausrüstung. Das war 1965. An Ostern 65 sind sie losgefahren. Und die Reise war schon schwierig genug. Aber was sich dann dort abspielte, war noch schwieriger. Denn die Radler waren zwar bereit, sich filmen zu lassen, Aber ob sie da nur erschienen und ob sie das taten, was sie tun sollten, das war eine andere Geschichte. Und wenn man dann irgendwo hinfahren wollte, wo ein Fest war, dann fand dieses Fest möglicherweise gar nicht statt. Dagegen fand es auf einmal statt, wenn man eigentlich was anderes vorhatte. Das war alles sehr schwierig. Und Erika de Bary schreibt in ihrem Tagebuch, Helmut Lander möchte Preußen in Afrika. Und das findet er dort nicht.
Ja, und umgekehrt hatte sie Mühe, den Rattern zu erklären, was so in den Köpfen deutscher Fernsehjournalisten und Kameraleute vorgehen. Ja.
Vor allem haben die Ratter doch mitbekommen, dass das Team, dazu gehörte auch Landers Frau Gisela und der Kameramann Henning Zick, die waren mit, dass das Team sich gelegentlich doch recht heftig stritt. Und dann wurde sie immer gefragt, warum sind denn deine Freunde so laut?
Ja, diese Erika de Bary ist eine interessante Figur und sie hat eben dann doch auch sehr viel getan für die Vermittlung afrikanischer Literatur in Deutschland, etwa auch im Zusammenhang mit dem Afrika-Schwerpunkt bei einer Buchmesse. Sie haben die Dame kennengelernt im hohen Alter, 100 Jahre ist sie geworden. Ja. Wie war sie da temperamentsmäßig drauf?
Also erstmal war sie ein bisschen misstrauisch. Ich hatte eine gemeinsame Freundin, die Ethnologin Ulla Schild, die Jan-Heinz Jahns Lebensgefährtin gewesen war, darum gebeten, mich mit Erika de Bary bekannt zu machen. Bisher hatte ich nur von ihr gelesen, aber ich habe damals eine Dissertation geschrieben über madagassische Dichtung und da sie dort Bekannte hatte und gut Bescheid wusste, wollte ich sie dazu gerne sprechen. Daraus hat sich dann doch eine Freundschaft entwickelt, ich kann fast sagen doch eine Freundschaft, weil sich herausstellte, dass wir ganz viele gemeinsame Bekannte in Afrika hatten und dass wir auch auf denselben Routen unterwegs gewesen waren, zeitlich versetzt. Und dann später hat sie mich immer wieder gerne eingeladen, weil es für sie ja auch schön war, mit jemandem über all dieses sprechen zu können.
Almuth Seiler-Dietrich, das Studium, die Dissertation und ihr weiteres Leben, das ist schon klar geworden, bewegt sich immer um das Thema Literatur aus Afrika. Und der Name Jan-Heinz Jahn fiel schon. Er war auch eine sehr wichtige Vermittlerpersönlichkeit. Er hat in der Nähe von Darmstadt gelebt, hatte eine große Bibliothek, hat Übersetzungen geschaffen und so weiter. Und mit ihm zusammen haben sie gearbeitet. Was war das für ein Mann?
Also es war so, ich hatte ja meine Examensarbeit schon über sogenannte neoafrikanische Dichtung geschrieben. Das war der Begriff, den Jahn für diese neue geschriebene Literatur aus Afrika gefunden hatte. Und Professor Erich Köhler in Heidelberg, bei dem ich diese Arbeit geschrieben hatte, der hat mich zu Jahn geschickt und sagt, da können Sie noch mehr erfahren. Und da ich in Darmstadt wohnte und er in Messel bei Darmstadt dieses Haus mit der großen Bibliothek hatte, bin ich einfach mal hingegangen und er hat mir sofort eine Stelle angeboten, weil er jemand mit französischen Sprachkenntnissen suchte. Er arbeitete damals mit Césaire zusammen und mit vielen anderen wichtigen frankophonen Autoren. Er war mit Senghor befreundet, er war ja auch Ehrenkonsul für Senegal in Hessen. Und aus all diesen Gründen suchte er jemand für den Arbeitsbereich Französisch. Und dann habe ich das sehr gerne angenommen und bei ihm die Literatur gründlich kennengelernt und habe bei ihm auch gewissermaßen eine Lehre fürs Schreiben gemacht, wie man das
also
umsetzt in Geschriebenes.
Also eigentlich das Studium vertieft, ja, und die Praxis des Schreibens professionalisiert. Genau. Was waren denn überhaupt für Autoren aus Afrika an den Universitäten damals präsent? Welche Bücher hat man damals französisch Studenten aus dem afrikanischen Raum überhaupt zugemutet?
Gar keine. Es gab keine afrikanische Literatur an den deutschen Universitäten, an denen ich studiert habe. Aha. Deswegen war es ja auch so, als ich eine Examensarbeit schreiben musste, bin ich zu meinem Professor gegangen und habe gesagt, ich weiß gar nicht so recht, was ich machen soll. Und er sagte dann, ja, gibt es überhaupt nichts, was Sie interessiert? Und dann sagte ich ganz spontan, Afrika. Und dann sagte er, dann machen wir das doch. Und er selber hatte auch von afrikanischer Literatur keine Ahnung, aber er hat mir klargemacht, dass das ein Gebiet ist, das durchaus im Kommen ist und dass man dazu arbeiten kann. Und dass es, wie gesagt, schon Jan-Heinz Jahn gibt, der das schon seit den 50er Jahren tat. Wobei interessant ist, dass er Senghor im Hause de Bary in Frankfurt auf der Ginheimer Höhe kennengelernt hat. Da schließt sich auch wieder der Kreis.
Und innerhalb der Publikationen von Jan-Heinz Jahn gibt es hier einen Titel, den man erklären muss, Schwarzer Orpheus. Eine Sammlung von Erzählungen und Gedichten, unter anderem auch Gedichte von Wole Soyinka. Dieser Begriff Schwarzer Orpheus, Mitte der 50er Jahre geprägt von Sartre. Was war das für eine aufgeladene Metapher?
Das war eine ganz großartige Erfindung. Das war der Titel des Vorworts von Sartre für die Anthologie, die Senghor 1948 herausgebracht hat, aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Abschaffung der Sklaverei. Und als Jan Senghor kennenlernte, da hat er sich sofort die Erlaubnis geholt, diese Anthologie zu übersetzen. Aber sein Geniestreich war, dass er eben nicht übersetzt hat, sondern daraufhin angefangen hat, weitere Gedichte zu sammeln. Und im Zuge der Sammlung von Gedichten hat er Uli Bayer kennengelernt, der damals Professor in Nigeria war, im Yoruba-Land in Westnigeria. Und mit dem hat er Kontakt aufgenommen und der hat ihn aus Nigeria mit Gedichten versorgt. Und so kam es dazu, dass Nigeria in diesem schwarzen Orpheus auch sehr stark vertreten ist. Außerdem die karibischen Dichter. Der schwarze Orpheus hat sich unglaublich gut in Deutschland verkauft. Man möchte es gar nicht glauben. Eine Gedichtanthologie, die ein Bestseller war und mehrere Auflagen, erweiterte Auflagen, Taschenbuchauflagen und noch mehr erfahren hat.
Almuth Seiler-Dietrich, während ihrer nun ja bereits gut 45-jährigen Beschäftigung mit Lyrik, Erzählungen und Romanen, mit Theaterstücken und Filmen afrikanischer Autoren und Autorinnen, hat es ja auch immer wieder Diskussionen, Konferenzen, Publikationen gegeben, die sich mit dem Selbstverständnis der afrikanischen Literaten beschäftigen, auch mit der Reflexion über ihr Schreiben, über den Kontext, in dem sie es tun. Würden Sie sagen, afrikanische Autoren spielen eine wesentlich wichtigere Rolle als Ratgeber, Erzieher, Politiker in ihren jeweiligen Gesellschaften, als das bei uns denkbar ist? Sind sie nicht letztlich auch so eine Art Sprachrohr?
Also es ist so, dass afrikanische Kritiker deutschen Übersetzern von afrikanischer Literatur vorgeworfen haben, dass sie diese Literatur benutzen, um gewissermaßen als Ethnographen Afrika zu verstehen und diese Literatur nicht genügend literarisch würdigen. Andererseits, wenn man die afrikanischen Autoren selber befragt, dann übernehmen sie diese Rolle sehr gern.
Also ich habe bei Ihnen gelesen, es gibt eigentlich keine Lar-pour-lar-Literatur, sondern der Autor ist immer gleichzeitig ein Lehrer, ein Erzieher, ein Ratgeber.
Ja, aber das Interesse der afrikanischen Autoren ist ja auch zugleich als Künstler gleichberechtigt mit europäischen Autoren wahrgenommen zu werden. Also so ist zum Beispiel der Begriff der Frankophonie für die Autoren aus dem frankophonen Afrika bei diesen Autoren gar nicht mehr so sehr beliebt, weil sie sich dadurch marginalisiert fühlen. Bei Senghor und seiner Negritude ging es noch darum, einfach Kultur subsaharischen Afrikas mit dem europäischen kulturellen Leben gleichzusetzen. Nicht zu sagen, das ist, wie die Kolonialzeit ja propagiert hat, eine Kultur, die unserer hinterherhinkt, der wir helfen müssen. Also eine Gleichsetzung. Sie ist anders, aber gleichwertig. Dann kam die Gruppe der Autoren, die vor allem gegen die Kolonialherren angeschrieben haben, die antikoloniale Literatur. Das waren Leute, die zum Teil gegen Senghor war, zum Beispiel der Filmemacher Sembin Usman, der auch in Deutschland recht bekannt ist, dessen Filme bei uns im Fernsehen gezeigt wurden, die gesagt haben, wir müssen nicht von früher reden, es gab keine afrikanische Idylle, wir müssen das jetzige Leben darstellen, unsere Forderungen stellen. Dann kamen die Unabhängigkeiten und danach begannen die afrikanischen Autoren, die Entwicklungen in ihren Ländern zu kritisieren und zu begleiten, wie das bei uns Journalisten tun. Denn man muss schon sagen, eine freie Presse hat es in diesen neuen afrikanischen Staaten wenig, selten und nur kurze Zeit, wenn überhaupt, gegeben. Und die afrikanischen Autoren sind oft von ihrer Ausbildung her Journalisten oder Lehrer und übernehmen dann die Literatur als Gebiet der Lehre der Aufklärung. Das ist also ein Zwiespalt. Einerseits möchten sie als künstlerisch schreibende Literaten wahrgenommen werden. Zum anderen ist es ihr Ziel, die Entwicklung in ihren Ländern kritisch zu begleiten.
Und auch zu beeinflussen in dem Sinn, dass es vorangeht.
Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Als Jan-Heinz Jahn 1971 hier in Frankfurt in der Eingangshalle der Stadt- und Universitätsbibliothek seine erste große Ausstellung machte, war das Publikum sehr erstaunt. Er hatte eine große Tafel, wie viel Prozent afrikanischer Autoren im Ausland oder wie viel Prozent afrikanischer Autoren im Gefängnis sitzen. Und es hat sich doch gezeigt, dass gerade die neuen Regime schon sehr frühzeitig nicht gut mit Kritik umgehen konnten.
Ja.
Das berühmteste Beispiel ist Wole Soyinka, der jahrelang im Gefängnis saß und auch unter Mitwirkung deutscher Journalisten gefunden und unter Mitwirkung von Penn dort herausgeholt wurde. Das ist jetzt nur eines der bekanntesten Beispiele. Fast jeder der bekannten Autoren der 60er, 70er, 80er Jahre hat einige Zeit im Gefängnis gesessen.
Wolesche Jünka, den zitieren Sie in Ihren Arbeiten über die afrikanische Literatur natürlich auch des Öfteren. Er ist eine der hier bekanntesten Persönlichkeiten und wie ich finde auch eine sehr interessante Figur. Erstaunlich ja auch mit wie viel Witz er schreibt. Ich möchte Sie bitten zu erläutern, wie man das zu interpretieren hat, dass Wolesche Jünka dem Leopold Sedar Senghor, dem Schriftsteller, Präsidenten, der in Senegal dann eben auch wirklich aktiver Politiker wurde und das Land regierte eine Zeit lang, der diesem Konzept von Negritüde in einer Art witzigen Formulierung entgegengesetzt hätte, dann müsste man ja auch Tigrität verbreiten. Also der Tiger müsste seine Identität auch einfordern.
Also ich möchte gerne Soyinka zitieren. Er hat gesagt, ein Tiger läuft nicht herum und verkündet seine Tigritüde. Er springt. Und wenn man auf eine Lichtung kommt und dort das Gerippe einer Gazelle sieht, dann weiß man, hier wurde eine Menge Tigritüde verströmt. Das hat er auf einer Konferenz in Ostafrika gesagt. Und zwar ging es damals darum, wie die Ostafrikaner, die etwas später unabhängig wurden als die Westafrikaner, mit diesem Konzept Negritüde umgehen. Denn jedes neu unabhängig gewordene Land hatte ja auch das Bedürfnis, sich kulturell zu positionieren. Und die meisten englischsprachigen Ländern waren mit der Positionierung Senghors, nämlich dieser Negritüden, nicht einverstanden. Sie sagten, die ist viel zu europäerhörig. Senghor, der ja ein ganz hervorragender französischsprachiger Autor, Dichter, Essayist ist, schreibt zu französisch. Man hat ihm übrigens auch übel genommen, dass er mit einer Französin verheiratet war. Man sagte, das kann nicht funktionieren. Wir müssen unsere eigenen Dinge entwickeln und wir können uns nicht entwickeln, unsere Kultur nicht definieren, um dem europäischen Markt etwas zu liefern. Dazu muss man allerdings sagen, dass selbst als Soyinka 1986 den Nobelpreis bekam, ihm auch in Afrika vorgeworfen wurde, er habe viel zu sehr den Europäern nach dem Mund geschrieben und die hätten ihn nun mit diesem Preis belohnt.
Zeit für Ihre zweite Wunschmusik, Almut Seiler-Dietrich. Und bei diesem Titel sind Sie nun ja familiär involviert, oder? Wer verbirgt sich hinter dem Namen Laura Die?
Ja, Laura Die ist meine Tochter, das lässt sich nicht verbergen, die Musik studiert hat und seit langer Zeit als Singer-Songwriter tätig ist. Und dieses Lied handelt davon, es ist auf Französisch, auch deswegen gefällt es mir besonders gut, weil ich ja die frankophone Literatur sowieso bevorzuge. Sie hat es geschrieben, nachdem sie in Paris ein Videofestival besucht hatte. Und die Eindrücke aus den ganzen Videos hat sie in diesem Lied zusammengefasst.
Partage-la. Partage-la war das, ein Stück von Laura Die im HR2 Kultur Doppelkopf. Almut Seiler-Dietrich ist zu Gast bei Barbara Henke. Afrika interpretieren heißt das Buch, das Almut Seiler-Dietrich aus Anlass eines halben Jahrhunderts postkolonialer Geschichte herausbrachte. Untertitel 50 Jahre Unabhängigkeit, 50 Jahre Literatur. Inzwischen können wir auf ein weiteres Jahrzehnt zurückblicken. Sicher lässt sich in dieser langen Zeitspanne von nunmehr 60 Jahren eine eigene Literaturgeschichte beobachten. Aber auf der anderen Seite, Afrika zählt 54 Staaten, also eine einheitlich zu charakterisierende Literaturengeschichte dieses Kontinents kann es gar nicht geben.
Nein, es ist auch so, dass man sich schon vor langer Zeit darauf geeinigt hat, die nordafrikanischen Länder dem arabischen Kulturraum zuzurechnen. Mhm. Ich habe auch in meiner Literaturgeschichte, die 1995 erschienen ist, Wörter sind Totems, den Untertitel gewählt Literatur in Afrika. Mhm. Aber ich beziehe mich ausdrücklich auf die subsaharischen Länder, die aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit, auch aufgrund ihrer Kultur, obwohl sie unterschiedlich ist, aber doch einen gemeinsamen Nenner haben. Das kann man schon sagen. Es wird immer wieder darüber gestritten, kann man diesen großen Kontinent einheitlich betrachten. Die afrikanischen Autoren oder zum Beispiel auch die Künstler wie Youssou N'Dour betrachten sich als afrikanische Sänger, als afrikanische Autoren und Dichter. Also deswegen denke ich, sind wir auch...
Und nicht primär als Bürger und Autoren ihres jeweiligen Staates oder ihres Volkes?
Weniger. Und das ist ja das Erstaunliche, dass das, was sich zuerst angekündigt hat, nämlich die nationale Ausdifferenzierung der Länder, später zurückgenommen wurde. Und doch das Prädikat afrikanisch über dem allen steht. Das mag damit zusammenhängen, dass man ja auch einen europäischen oder amerikanischen Markt anstrebt und deswegen auch versucht, so wahrgenommen zu werden. Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit der nigerianischen Autorin Sefi Atta, die habe ich danach gefragt und sie hat gesagt, sie möchte sehr gerne als afrikanische Autorin und auch als nigerianische Autorin wahrgenommen werden. Und es ist ja auch so, dass Wole Soyinka als Nigerianer immer wieder als Sprecher Afrikas gilt. Das hat sich einfach so entwickelt, auch wenn viele das nicht so gern so gesehen hätten und lieber die nationalen Unterschiede mehr hervorgehoben hätten.
Also was sind die Stoffe dieser Romane, dieser Erzählungen oder auch der Dichtung?
Es ist doch so, dass diese Autoren ihr Leben in Afrika darstellen. Nun gibt es in der letzten Zeit eine junge Generation von Autoren, die sich Afropoliten nennen. Dieser Begriff ist von Taye Selassie erfunden worden. Das ist eine afrikastämmige Autorin, die in England geboren wurde, in den USA lebte, Eltern hat, die aus Ghana und Nigeria kommen, die aber selber nie in Afrika gelebt hat. Und die gesagt hat, wir wollen uns nicht auf Afrika reduzieren lassen. Andere wiederum nehmen sehr gern die Möglichkeit, Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen, zum Anlass, das Leben in Afrika darzustellen. Und das interessiert uns ja auch. Also einerseits soll Afrika über die Literatur nicht ethnografisch wahrgenommen werden, sondern als Kunst. Andererseits besteht aber ein großer Bedarf auch bei uns, deswegen wird diese Literatur bei uns auch gelesen, etwas über Afrika zu erfahren. Was das Publizieren betrifft, ist es ja nun doch immer noch so, dass in Paris oder London gedruckt zu werden immer noch höherwertig ist.
Das ist der erfolgreichste Weg, wenn man die Verlage in Paris oder London
nimmt. Natürlich. Das eröffnet den Weg zum Markt. Man muss auch sagen, dass der Buchhandel in Afrika sich immer noch nicht so entwickelt hat, wie man das in den 70er Jahren vermuten konnte. Das ist eher wieder zurückgegangen. Auch afrikanische Verlage haben sich nicht so entwickelt, wie man das gehofft hatte. Es ist leider, kann man sagen, immer noch so, dass Paris, London, Europa oder die USA der Ort sind, wo auch afrikanische Autoren publiziert werden wollen. Und ich habe gesagt, leider. Ich kann auch sagen, glücklicherweise, denn dadurch ist uns diese Literatur ja sehr viel zugänglicher.
Almut Seiler-Dietrich, ich möchte wissen, wie erzählen afrikanische Autoren? Was kommt vor etwa in einem Großstadtroman aus Afrika? Was kommt vor in einem Krimi aus Afrika? Was kann uns locken, diese Geschichten zu lesen?
Also es gibt Krimis aus Afrika, die sind fast immer verknüpft mit Veruntreuung von Spendengeldern. Und dann muss immer jemand gefunden werden, der die Kasse des Dorfes genommen hat, um damit in der Großstadt zum Beispiel Lebensmittel einzukaufen und der da nicht wiederkommt und sich mit dieser Kasse in der Großstadt ein schönes Leben macht. Andererseits gibt es auch Großstadtromane, und da möchte ich nochmal Sefi Atta erwähnen, die beschreiben, wie es in einer afrikanischen Mittelklasse zugeht. Ich sage bewusst afrikanisch, denn was sie schreibt über eine Familie in Lagos, könnte sich so oder ähnlich auch in Kinshasa oder in Bujumbura oder Nairobi abspielen. Nur mal zum Verständnis, wenn bei uns in Frankfurt eine Mittelklassefamilie lebt, dann ist es normal, sie hat ein Häuschen, es ist vielleicht noch nicht abbezahlt, sie hat 2, 3 Kinder, die aufs Gymnasium gehen, ein, vielleicht sogar 2 Autos und lebt damit eigentlich recht komfortabel. Wenn eine Familie in Lagos mit derselben Ausbildung, denselben Ansprüchen so leben will, dann braucht sie ungefähr 3 bis 5 Mal so viel Geld. Sie braucht erstmal einen Generator, weil der Strom dauernd ausfällt. Sie braucht einen Chauffeur, weil die Kinder gar nicht sonst in die Schule kommen. Sie müssen Schulgeld bezahlen. Das heißt, der Staat, der bei uns selbstverständlich die Infrastruktur zur Verfügung stellt, funktioniert nicht in Afrika. Das ist so. Was auch damit zusammenhängt, dass dieser Staat gar nicht die Steuereinnahmen hat, mit denen er diese Infrastruktur ausbauen könnte. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass afrikanische Literatur ja nicht aus diesen Romanen nur besteht, die wir hier lesen, die ins Deutsche übersetzt werden und die ich gerne hier auch für deutsche Leser interessant machen möchte. In Afrika gibt es eine gewaltige Literatur, das ist Theater, das ist eine Art Oper, die gerade vor allem in Nigeria verbreitet ist. Es gibt sehr viel Rundfunksendungen, es gibt Sketches, es gibt die Preislieder der Griots und Grioten, die auch heute noch üblich sind. Und das ist eine Literatur, die sich an die eigene Bevölkerung richtet und die das, was Sie vorhin erwähnten, diese Absicht des Lehrens, des Erklärens noch viel stärker hat.
Mir drängt sich natürlich auch aus der Literaturtheorie der Begriff orale Traditionen auf. Wie wichtig ist denn das mündliche Weitergeben von Erzählungen, vielleicht sogar von wirklich sehr alten Erzählungen, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt durch ihr immer wieder verändertes Weitergeben an die nächste Generation vielleicht auch eine Art Modernisierungsprozess durchlaufen, aber die gebunden sind an die Erzähler?
Am UNESCO-Haus in Paris ist ja der Spruch: Immer wenn ein alter Mann in Afrika stirbt, dann verbrennt eine Bibliothek. Die jungen Autoren, zum Beispiel Alain Mabankou, der jetzt am Collège de France eine Professur hat, der ironisiert diesen Spruch und sagt, das wollen wir überhaupt nicht mehr hören. Die alten Erzählungen sind längst aufgeschrieben. Wir schreiben. Und Patrice Nganang aus Kamerun hat gesagt, das Geschwätz der Archive, das wollen wir alles nicht mehr. Die junge Generation von Schriftstellern, die kann diese Sprüche eigentlich nicht mehr hören. Sie wollen genauso wahrgenommen werden wie europäische Autoren, wie Wissenschaftler, wie Forscher. Und ihr Problem ist eher, dass sie als solche von den Europäern nicht wahrgenommen werden. Kürzlich bin ich auf die Doktorarbeit von Hartmut Bergentum, dem Leiter der Afrika-Abteilung der hiesigen Universitätsbibliothek, gestoßen. Und er hat über Geschichtswissenschaft in Kenia geschrieben und hat auch gesagt, die Arbeiten, die dort gemacht werden, sei es Erzählungen, sei es Betrachtung der oralen Literatur, die sind so interessant, aber werden bei uns gar nicht zur Kenntnis genommen. Es gibt auch ein Buch einer belgisch-kongolesischen Professorin, die ihre Eltern und Familienmitglieder interviewt hat und dann ein Buch über 100 Jahre Kolonialgeschichte veröffentlicht hat. Dieses Buch ist nicht einmal in dem berühmten Kongo-Buch von Daniel van Reybrouck erwähnt. Das heißt, sowohl in der Literatur als auch in der Geschichtsschreibung hat Europa immer noch ein Monopol, an das die Afrikaner sehr, sehr schwer herankommen.
Almut Seiler-Dietrich, was würden Sie denn sagen? Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir haben anderthalb Jahrzehnte dieses Jahrhunderts bereits hinter uns. Was ist das Spannendste an den aktuellen Erzählungen und literarischen Produkten aus Afrika? Afrika, wie gesagt, ich weiß es, ja, ein gigantischer Kontinent.
Ich finde am interessantesten, dass sich die afrikanischen Autoren ihrer afrikanischen Vergangenheit stellen. Und zwar nicht mehr nur gegen Kolonialismus anschreiben, sondern weiter zurückgehen. Also zum Beispiel Patrice Ganang mit seinem Buch über den Sultan Joya. Dann die ganze Aufarbeitung des Ruanda-Traumas, das von afrikanischen Autoren geleistet
Rassismus
wird.
Rassismus innerhalb eines Landes, eines Staates.
Ja, einfach die inneren Kriege, die überall entstehen. Dass sich die Afrikaner selbst damit auseinandersetzen und es nicht mehr nur abtun als irgendetwas, was Nachwehen des Kolonialismus sind, sondern auch bei sich selber in ihrer Geschichte nachschauen, was war da eigentlich los.
Und Verantwortung einfordern?
Verantwortung einfordern, Verantwortung übernehmen. Eigeninitiative übernehmen, was ja eigentlich auch in der Entwicklungshilfe immer wieder gefordert wird. Ja? Wenn ich an den Kenianer James Shikwati denke, der vor einigen Jahren durch die Presse ging mit seiner Forderung, man möge endlich diese erniedrigende Entwicklungshilfe einstellen, die Afrikaner mal in Ruhe lassen. Das wurde sehr interessant gefunden. Man hat ihn gelobt, fand das einen sehr guten Ansatz und dann hat man es wieder vergessen. Und so ist es mit vielen Dingen, die aus Afrika kommen. Man findet das nett. Im Grunde genommen schmückt man sich in Europa auch noch gerne damit, mit afrikanischen Intellektuellen. Das muss man schon so sagen. Aber meiner Meinung nach werden sie immer noch nicht so richtig ernst genommen. Früher hat man vielleicht mal gedacht, die Afrikaner werden irgendwann so eine Art Europäer. Das ist nicht der Fall. Afrikaner sind immer noch Afrikaner. Sie leben in ihrer Kultur. Sie wollen in ihrer Kultur leben. Und sie wollen, dass man das auch einmal so akzeptiert.
Gast im heutigen HR2-Kultur-Doppelkopf war Almut Seiler-Dietrich, die Afrika-Interpretin. Barbara Henke sagt nun auch auf Wiederhören. Und die Sendung klingt aus mit Groove in G, der Gruppe Tina Riven.